Och eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 72. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem kommerzielle Streamer und öffentlich-rechtliche Mediatheken gleichberechtigt nebeneinander stehen und in dem Blockbuster-Serien und Filme ebenso vorkommen wie obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele und damit Eigenwerbung Ende. Heute unternehmen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, mal wieder eine große Reise um die Welt. Wir sind vor der Küste Neuenglands, wo 1974 der gerade 27 Jahre alt gewordene Regisseur Steven Spielberg den Film Der weiße Hai drehte. Vor 50 Jahren kam der Meilenstein der Filmgeschichte in die Kinos und bei Disney kann man eine Dokumentation über das Entstehen des ersten Blockbusters der Filmgeschichte sehen. Unsere zweite Station ist auch sehr schön, nämlich Hawaii. Superstar Jason Momoa hat eine Historienserie über seine Heimat um das Jahr 1800 herum gedreht. Chief of War läuft bei Apple TV+. Danach die israelische Thriller- und Dramaserie The German bei Magenta mit Oliver Masucci. Sie erzählt von Biografien im und kurz nach dem Holocaust und stellt in Frage, ob man ihnen glauben kann. Unser viertes großes Thema ist die niederländische Serie Don't Fall Dance aus der ZDF-Mediathek. Eine wahre Geschichte über das Leben einer jungen Powerfrau mit Krebs. Schließlich reden wir am Ende noch kurz über vier weitere Themen, die teilweise auch nur einer von uns gesehen hat. Die ZDF-Comedy Rembetis, die Geisterjäger, den beeindruckenden Dokumentarfilm Das Srebrenica-Tape in der ARD-Mediathek und die dazu passende fiktionale Arte-Serie Das Attentat, Geheimoperation Belgrad. Und dann geht es ganz am Ende noch um die amerikanische Historien-Abenteuerserie Washington Black bei Disney. Ja, lieber Jan, herzlich willkommen zu unserer heutigen filmischen Weltreise.
Dito.
So bunt hatten wir es schon lange nicht mehr, glaube ich, von den Schauplätzen. Meine Eingangsfrage an dich, der Regisseur Steven Soderbergh, einer der prominenten Gäste in dieser Weiße Hai-Doku, über die wir gleich reden, sagt in dem Film, er habe ihn, also den Weißen Hai, Jaws, 31 Mal im Kino gesehen. Und Quentin Tarantino sagt, glaube ich, in meinem anderen Ausschnitt, wenn er über den perfekten Film nachdenke, fiele ihm Jaws mit als erstes ein. Wie oft hast du Jaws gesehen und erinnerst du dich an dein erstes Mal?
Im Kino meinst du aber nicht, sondern du meinst generell.
Generell,
weil
ja.
Im Kino lief er nicht mehr und ich wäre, glaube ich, auch gar nicht reingekommen damals. Ich war noch sehr, sehr, sehr klein. Ich habe den nicht oft gesehen, glaube ich. Also ich habe jetzt kein Buch geführt. Ich schätze, also dafür, dass ihn viele Leute halt auch eben nicht 31 Mal wie Steven Soderbergh gesehen haben, aber bestimmt ein Dutzend Mal oder sowas, unsere Generation. Ich habe den vielleicht so 4 Mal gesehen oder sowas.
Ja, ich glaube, ich habe... Ich weiß es gar nicht, ob das viel ist. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal gesehen. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man Filme mal so im Abstand gesehen hat, so keine Ahnung, mal mit 20, mal mit 30 oder 40 oder so. Welchen Film hast du am häufigsten gesehen im Kino? Weißt du das zufälligerweise?
Im Kino habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie einen Film.
Zweimal gesehen?
Habe ich mal zweimal geguckt, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, was ich wirklich oft gesehen habe, war Kentucky Fried Movie.
Aha.
Das ist so eine Chaos-Komödie. Ich glaube, die ist sogar auch schon von Abraham und Ding
ja,
und Zucker.
Also die jetzt wieder mit der nackten Kanone sozusagen,
genau,
sich reden machen.
Das war so auch in den 70er Jahren, also ungefähr die Zeit, glaube ich, so vom Weißen Hai. Und das war eine totale Gaga-Komödie, so eine Clipshow-Komödie. Und die hatte ich auf VHS zu Hause.
Und deswegen
das ist eine der ersten Kassetten, die wir halt damals auf unserem VHS-Rekorder hatten. Und die habe ich auch geguckt, weil da war ich ganz klein noch und es gab da so mehrere so Soft-Porno-Szenen. Ich glaube, die haben mich interessiert.
Die haben dich dazu angeregt, den Film häufiger zu sehen.
Genau, ich glaube, das war so der Grund. Aber ansonsten, ich habe sehr, sehr viele Filme sowas wie 4, 5 Mal gesehen, die mir wichtig waren oder die halt einfach immer wieder, die halt so ikonisch sind und immer wieder im Fernsehen liefen oder sowas. Hm. Was denn bei dir? Wie oft hast du?
Ja, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht und tatsächlich gibt es einen Film, den ich so zwischen 18 und 21, 22, glaube ich, 4 oder 5 Mal im Kino gesehen habe. Das war so in meiner nach Abi-Zeit und Zivildienstzeit in Frankfurt. Da war ich immer wieder im Programmkino in Terry Gilliams Brazil.
Okay.
Also es ist ein Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der mich damals total fasziniert hat und den ich auch gerne immer wieder in irgendwelchen Spätvorstellungen im Kino sehen wollte. Aber ansonsten bin ich auch trotz meiner Filmbegeisterung auch eher so jemand wie du. Normalerweise schaue ich mir Sachen nicht irgendwie 3, 4, 5 Mal an. Also 2 Mal kann man schon machen irgendwie, aber... Also Steven Soderbergh bin ich nicht, aber ich bin auch nicht so ein toller und berühmter Regisseur wie Steven Soderbergh.
Also ich werde mir auf jeden Fall, ich habe gerade dieses The Story of Chuck von nach so einem Roman von
Stephen King,
von,
ne?
Stephen King, ja. Von Mike Flanagan verfilmt, wo man denkt, müsste jetzt ein krasser Horrorstoff sein.
Kinofilm von Flanagan, ne?
Genau, fantastisch, geht alle in diesen Film rein. Der hat nicht nur die 2 grandiosesten Tanzszenen, glaube ich, der Filmgeschichte, sondern es ist einfach ein sowas von deeper, liebenswerter Film, unbedingt, also obwohl wir ja eigentlich aufs Fernsehen gebucht sind, geht ins Kino und schaut euch diesen Film an. Das ist eine Sensation.
Wir kommen aber in unserem ersten Thema jetzt doch natürlich zur Welt des Kinos zurück, nämlich zum, ja, einem Dokumentarfilm über einen Kinofilm. Ja, hat auf Deutsch den Titel Der weiße Hai, die Geschichte hinter dem Blockbuster, heißt auf Englisch Jaws at 50, also weil der Start von Jaws jetzt irgendwie 50 Jahre zurückliegt. Der ist nämlich am 20. Juni 1975 in den USA angelaufen. In Deutschland übrigens erst am 18. Dezember 1975. Da waren so Starts eben nochmal international ein halbes Jahr voneinander entfernt. Und ja, Jan, worum geht's in Jaws at 50?
Das ist eine Geburtstagsreise. Der französische Filmemacher Laurent Bouzerou geht diesem Film so ein bisschen so ansatzweise mit so einer Reverse History auf den Grund. Er fängt nämlich an mit den Megaschlangen, die es damals vor amerikanischen Kinos gab, die sich tatsächlich gerade so in New York und sowas um ganze Häuserblöcke gezogen haben.
Ja.
Was daran lag, dass es der erste Blockbuster war, also der diesen Namen verdient und entsprechend auch mit einer großen Werbekampagne begleitet wurde. Das ist ja so ein Wesensmerkmal des Blockbusters und im Nachhinein auch noch mit einer riesigen Merchandising-Kampagne. Und von diesen Kinoschlangen aus begibt er sich dann halt auf die Reise zur Genese dieses Films, wo er gedreht wurde, wie er gedreht wurde, wer dabei war, wer nicht, was es für was für Stars daran teilgenommen haben. Die werden einzeln porträtiert. Der Autor des Bestsellers, den es vorher schon gab, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, dass es auf einem Bestseller basiert, von Peter Benchley, dem gleichnamigen, der auch Jaws hieß. Und dann geht es aber auch so zum Drehort in Neuengland, den du ja schon angesprochen hast, und was das für den Ort bedeutet hat, wo wir lernen, dass bis auf 6 Rollen sämtliche Figuren aus diesem Ort stammen, also ein Laiendarsteller und Darstellerin sind und sowas. Und es ist halt so eine richtige kleine Tour de force durch die Genese dieses Films, die wahnsinnig interessant ist. Ich gebe es gleich, mal so vorweg in die Wertungsebene rein, weil sie, ich glaube, es sind 90 Minuten, ne?
Ja, es sind genau 90 Minuten.
Die einem wirklich, also mir persönlich, der diesen Film schon sehr lange kennt und der mich auch begleitet hat, wirklich neue Einblicke in die Materie gibt und auch tolle Informationen über die Konstruktion dieses Hais und was es damit für Probleme gab. Das war ja alles noch hochmechanisch, da war noch nichts, also wirklich noch gar nichts digital eingestreut, im Gegensatz zum Beispiel zu Star Wars, wo es schon das erste Mal so mit Videotechnik gearbeitet wurde.
2 Jahre später, ne?
2 Jahre 77. Später. Das hier ist tatsächlich ein kompletter Kindtopfilm und dieser Film, der Genese bewohnen wir sowas wie 90 Minuten tatsächlich, also ich persönlich so atemberaubt bei.
Ich habe den Hai ja mal kennengelernt.
Persönlich.
Hieß er nicht Bruce, ne? Die haben den Bruce genannt, glaube ich.
Kann sein. Irgendwie.
Ich habe mal, so Anfang der 80er Jahre bei so einer Universal Studio Tour teilgenommen in Los Angeles.
Mhm.
Und ja, da wirst du halt über dieses Gelände gefahren mit so Bimmelbahnen oder Zügen und da fährst du natürlich auch mal durchs Wasser und dann schnellt dann diese Hai.
Aber nicht das echte Modell.
Ich weiß es nicht. Ich meine, das echte Hitchcock-Haus von Norman Bates als Psycho ist da ja auch auf dem Hügel aufgebaut.
Ja.
Also damals als Jugendlicher war für mich klar, ist der Original-Hai, das ist das Original-Psycho-Haus. Ich weiß natürlich nicht, ob mich die Amis und die Universal-Leute damals verarscht haben und das alles Nachbauten waren, aber beides sah genauso aus wie im Film.
Also ich würde jetzt mal wetten, weil das ist auch etwas, was wir in diesem Film erfahren, dass es nicht der echte Hai ist, weil der sehr, sehr salzwasser- und wasseranfällig allgemein war. Es war halt
ein
Roboter.
Der ist so ein bisschen auseinandergefallen.
Der,
ne,
ist da auseinandergefallen. Das ist auch alles Dinge, die erfahren wir darin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den unter Wasser einsetzen jetzt gerade, weil das natürlich den Zerfallsprozess massiv vorantreiben würde, beziehungsweise beschleunigen. Wie auch immer, es ist halt in diesem Film, es ist ja immer so, Filme über Filme haben ja ein bisschen was Manieriertes und ein bisschen was Nerdiges, sowas, weil der Film steht für sich und dann den nochmal so aufzudröseln, ist auch nicht die erste Doku über den weißen Hai. Das hat sowas Intrinsisches irgendwie, als das interessiert nur die Leute, die sich wirklich da richtig reinbegeben wollen. Aber man erfährt hier natürlich auch total viel über die Zeit, in der das spielt.
Absolut.
Und dieses Fandom, also so auch was ich hochinteressant finde, alle drei Hauptdarsteller, also die männlichen Hauptdarsteller, sind alles andere als jetzt die Mega-Sex-Symbole oder sowas. Also ich glaube, Roy Scheider, das ist, glaube ich, der Chief Brody, war das? Ne, ich krieg die immer durcheinander, genau.
Chief Brody.
Der war schon auch so ein bisschen hot, so, aber der war ja auch schon ein bisschen älter. Also das sind so drei also mittelalte Männer, die damals so Ende 30, Anfang 40 waren, nehme ich mal an. Weiß nicht, ob das, egal, die heutzutage, glaube ich, keine Filme mehr an vorderster Stelle machen würden, also weil die einfach nicht hot genug und nicht presentable genug sind und sowas. Und das sagt etwas über die Zeit aus. Es ist auch so ein bisschen so diese Einordnung zwischen Eskapismus und politischer Konfrontation, weil einerseits war es als Blockbuster ein Film, der natürlich die Leute rausholen sollte aus der Zeit und für gute zwei Stunden oder sowas einfach nur unterhalten sollte. Andererseits spielt aber auch in dieser Phase, wo so Watergate und Vietnamkrieg,
genau,
und Ölkrise, und der Club of Rome hat diesen Bericht über den Zustand des Klimas veröffentlicht und so weiter. Das sind alles so Punkte, die damals in den Köpfen rumgeschwirrt sind und die hier auch so ganz, ganz feinfühlig und unterschwellig eine Rolle spielen. Also Steven Spielberg hat da tatsächlich auch teilweise einen politischen Film gemacht, auch wenn es gar nicht so rüberkommt. Das lernen wir alles in dieser Doku und es ist großartig, finde ich.
Der Film ist ja auch deswegen politisch, weil Fidel Castro sich damals dazu geäußert hat. Kannst du dich an die Szene erinnern?
Erzähl mal.
Also Peter Benchley, der Autor von diesem Bestsellerbuch, hat gesagt, ja, er hätte unheimlich gerne ein Zitat von Fidel Castro auf den Buchrücken genommen, weil Fidel Castro hat gesagt, ein großartiges Buch über Kapitalismus. Es geht ja darum, um diese Gefahr des Haies, der da vor dieser Küste von diesem Ferion auftaucht und eigentlich die Leute, die vernünftig sind, sagen, wir müssen die Strände sperren, aber es ist halt Sommer und die Leute verdienen da ihr Geld und so. Und
deswegen, 4. Juli, also das ist der,
genau,
der Nationalfeiertag.
Ja. Und letztendlich siegt sozusagen der Kapitalismus über die Gefahr um das Leben der Menschen, die da an einem Strand sind und so weiter, ne? Aber der Benchley, der ja nicht so alt geworden ist, also er ist schon lange gestorben, der hat sich dann so geäußert, ja, hätte er unheimlich gerne gemacht, aber der Verlag meinte, nee, wir können auf keinen Fall ein Zitat von Fidel Castro auf dem...
Nicht 1975.
Nicht 1975.
Also jetzt wird es vielleicht sogar wieder gehen, also jetzt im Moment gerade wieder nicht, so, denn jetzt gibt es wahrscheinlich die ersten Bücherverbrennungen in den USA, aber so zwischendurch wäre das wieder gegangen. Ja, das sind aber total viele kleine Snippets aus der Weltgeschichte, die man da halt lernt, und eben genauso, dass der Bürgermeister ist der Böse, der halt auf Teufel komm heraus den Strand frei
halten
will.
Das ist der korrupte Politiker, und du hast ja schon gesagt, das war in der Zeit von der Watergate-Affäre, wo man erstmal halt gesagt hat, Präsident Richard Nixon, mein Gott, unser Präsident belügt uns und so weiter, heute gang und gäbe, aber damals hat man noch an das Gute geglaubt, an der Vorbildfunktion von Politikern, und das stellt der Film in Frage, aber wir wollen jetzt auch nicht übertreiben, es ist vor allem ein psychologischer und auch handfester Thriller. Es war der erste große Film, der auf dem Wasser gedreht wurde.
Ja, das auch noch.
Was halt, ich habe oft Interviews mit Filmemachern oder Schauspielern gedreht, die mir gesagt haben, ey, wenn du auf dem Wasser drehst, und man versucht ja immer so wenig wie möglich auf dem Wasser zu drehen, weil das halt ein unberechenbares Medium ist, das ist die Hölle, also was da alles schief gehen kann, und das ist ja dann auch unheimlich viel schief gegangen. Es gab unglaublich viele mehr Drehtage als geplant, das Budget wurde überzogen, und der Steven Spielberg, der ja in dem Film auch drin ist, weil das sozusagen die offizielle Filmbiografie ist, hat war ja damals blutjung, ich habe es ja schon gesagt, 27, gerade 27 geworden in diesem Sommer, in dem der Film gedreht wurde. Der war halt vorher aufgefallen durch so 1, 2 Filme, die viele Fachleute beeindruckt haben. Ich kann mich noch erinnern an diesen, ich glaube, es war sogar ein Fernsehfilm, Duell, diese Geschichte mit dem Truck, der diesen unbescholteten Bürger da verfolgt. Das ist ein sehr großer Paranoia-Film, der war von Steven Spielberg. Aber das war natürlich ein Rookie, der Spielberg damals. Und der hat natürlich, der sagt in dem Film, und viele andere haben es auch gesagt, sogar seine Schauspieler am Set haben es gesagt, wenn sie auf ihn sauer waren, ey, du kriegst nie mehr wieder einen Job nach dem
ja,
Film.
Ja, hat echt, haben sie für prophetisches Wissen an den Tag gelegt. Ja. Das ist, es ist auch toll, ihn dabei zu sehen. Also es sind halt wahnsinnig viele Leute dabei, die halt so A-Class im Filmbusiness sind, also eben sowas wie Steven Soderbergh. Es sind so Kinder von Peter Benchley dabei oder so Nachfahren von Peter Benchley dabei. Es sind ganz viele so Talking Heads, die halt irgendwie im weitesten Sinne damit zu tun haben. Ein paar Leute aus der Crew leben noch, wichtige leben aber auch nicht mehr. Und es ist eine gute Zusammenstellung, gute Mischung, ein gutes Ensemble, die uns das da erklärt. Und es ist halt wirklich, man erfährt eben über alles Mögliche was und nicht nur über diesen Film. Und trotzdem ist es ein konventionelles ja. Film-Review Dokumentstück. Sowas ist jetzt nicht, da wird nichts neu erfunden oder sowas. Das ist ein
klassischer Dokumentarfilm. Genau.
Arbeitet auch nicht mit irgendwelchen Tricks und Splitscreens und so weiter oder Animationen, was heutzutage ja viel gemacht wird. Das ist einfach echt so auf den Punkt gebracht. Das Ganze mit, ist auch toll, einfach Steven Spielberg zu sehen. Er ist 77 und ist von seinem ganzen, vom Mindset und von der Art, wie er redet und auch körperlich und sowas, ist er halt 20 Jahre jünger. Also es ist einfach echt ein super Typ.
Immer ein angenehmer Mensch, auch als Erzähler. Weißt du, was ich eigentlich am beeindruckendsten oder am anrührendsten fand? Du hast es am Anfang schon erwähnt, das wurde ja fast ausschließlich on location, wie man so schön sagt, in diesem kleinen Ort Martha's Vineyard in Massachusetts gefilmt, zwischen Mai und Oktober 1974. Und du hast ja schon gesagt, viele Leute, die da so als Statisten auftauchen oder auch in kleinen Rollen, sind eben aus dem Ort. Und ich fand eigentlich am berührendsten bei dem Film die Nachfahren oder die Leute von damals, oft siehst du sie sogar so im Splitscreen, nochmal zu erleben, wie sie sich daran erinnern, irgendwie, wie sie damals, das waren ganz einfache Leute, die hatten nichts mit dem Filmgeschäft zu tun, haben dann da als Kinderaufseher am Set gearbeitet. Ich glaube, die Frau, die die Kinder beaufsichtigt hat, hat, glaube ich, selber Super 8 gedreht und da sind Aufnahmen, also viele private Aufnahmen sind da erstmals zu sehen. Das fand ich irgendwie einfach sehr, sehr schön, auch weil es einfach mal wieder so zeigt, wie schnell die Zeit vergeht.
Genau, das ist auch ein bisschen was für so ältere Säcke wie uns. So, aber ich glaube, wenn du den Film nicht gesehen hast, ist es natürlich Quatsch, den zu gucken.
Nee, man sollte sich den aber angucken, weil ich finde, Jaws ist ein Film, der sehr gut gealtert ist.
Ja.
Okay, bei dem High-Modell immer noch okay, finde ich irgendwie. Klar, heute würde man es nicht mehr so einsetzen, aber das ist ja, da steckt ja auch viel Hitchcock drin in dem Jaws. Also es geht viel um Suspense, es geht viel um Dinge, die man ahnt, aber nicht sieht. Und letztendlich ist es natürlich auch im zweiten Teil, als diese drei Männer dann auf die See hinausfahren, um diesen Hai zu bezwingen, einfach auch ein großartiges Ensemblestück.
Ja, und es kommen auch so Leute aus der Wissenschaft, so aus der Paläobiologie und aus der Geologie, glaube ich, sowas zu Wort, die halt erzählen, dass dieser Hai und diese ganze, also seine Art, wie er im Wasser agiert und sowas, dass es schon sehr gut gemacht ist und dass dieser Hai auch lange Zeit, also dieses Modell State of the Art war, dass er davon, wie man ein Tiermodell zum Leben erweckt und sowas. Also es ist schon alles, es ist komisch gealtert, was die Technik betrifft, aber es ist, was das Spiel betrifft und was die Intensität und gerade diese Kammerspielartigkeit an Bord dieser drei Männer, die da sich mit diesem Riesenlebewesen auseinandersetzen, das noch so ein kleiner Randaspekt plötzlich dämonisiert wurde, obwohl es macht einfach nur sein Life und frisst und das machen halt Haie und danach sind sie so dämonisiert worden, dass sie auch tatsächlich bejagt wurden, gezielt bejagt wurden, ein bisschen so wie damals mit Dracula und den Fledermäusen, die halt auch unglaublich wichtige, extrem harmlose Lebewesen sind, die halt plötzlich als Schädlinge wirklich regionenweise ausgerottet wurden und sowas. Also da sieht man auch mal welchen Impact so ein Film haben kann auf ganz reales Leben.
Der Film hat damals sowieso, ich meine, ich durfte den natürlich auch noch nicht sehen mit 8, 9 Jahren, aber ich kann mich durchaus noch an dieses Grundrauschen rund um den Film in meiner Kindheit erinnern. Das war einfach ja nicht Tagesgespräch, sondern Sommer- oder Jahresgespräch. Man hat immer, man sah diese Plakate überall. Überall war Jaws auf irgendwelchen Titelseiten. In der Doku wurde ja auch gezeigt, sowohl im einflussreichen Time Magazine als auch hier in diesem Satire-Magazin, wie heißt es noch gleich, was es hier auch gab, war beides Jaws auf dem Titel. Und es war ja auch deswegen, man nennt es ja deswegen den ersten Blockbuster, weil es der erste Film war in der Geschichte, der 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat. Mhm. Und dann hat mal irgendjemand ausgerechnet, inflationsbereinigt, diese Rechnung, die läuft bis 2011, hat der Film einen Gesamtgewinn von 2 Milliarden Dollar gemacht. 3 Oscars gab es eigentlich nur in so technischen Disziplinen, nämlich Musik, Schnitt und Sound. Dieses berühmte Zweiton-Motiv von John Williams. Das kennt ja irgendwie jeder. Fand ich auch toll, dass der John Williams, der lebt ja noch, ne? Ja, der ist 93 mittlerweile, der ist auch in dem Film. Ja, und der sagte ja, oder sagt es ein anderer, als er zum ersten Mal mit dieser Idee bei den Produzenten ankam, dachten die wirklich, er wollte sie verarschen, das wäre ein ganz trockener Humor. Ja. Und ja, letztendlich gab es dafür einen Oscar. Und
ja, aber also ich würde sagen, wir hören mal auf, über einen Film zu reden, weil sonst ist es ja irgendwann sinnlos,
ja, sich den, also schaut sich den euch das Original an. Und schaut euch das wunderbare Spiel von Robert Shaw, Roy Scheider und Richard Dreyfuss an. Und ja, wir wechseln zu einem zweiten Thema, ja, das auch sehr toll aussieht, würde ich sagen.
Also auch American Offshore, wenn man so will. Ist halt diesmal ganz zur,
viele
zur
Küsten,
Westküste USA und von da aus noch mal ein paar tausend Meilen weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit.
4000 Kilometer liegt 4000. Hawaii vom amerikanischen Westküstenfestland entfernt.
Genau, da wo Jason Momoa in Honolulu zur Welt kam vor, ich glaube, sowas wie knapp so gut 40 Jahren oder sowas.
Ja, Mitte 40 ist er, glaube ich.
Sowas in der Art. Der ist ja Aquaman, also er hat irgendwie so richtig sein Coming-out als Blockbuster-Schauspieler hatte er mit Game of Thrones, wo er diesen Khal Drogo gespielt hat, und seitdem ist er praktisch, also ich glaube, er spielt in jedem Film mittlerweile mit. Und der erzählt das Nation-Building.
In jedem Film spielt nur Pedro Pascal momentan mit.
Okay, ja, aber vielleicht sind
also
die
Also Momoa ist schon eher aufs Action-Genre festgelegt, würde ich sagen.
Die dubeln sich gegenseitig, glaube ich. Egal, also Jason Momoa ist wirklich sehr, sehr präsent gerade und erzählt das Nation-Building seiner hawaiianischen Heimat, also dieser Inseln, das sind insgesamt ein paar Dutzend, und einige davon waren besiedelt und haben miteinander zu jener Zeit, das ging so ungefähr 1782 los, waren die in so einem permanenten Krieg der Inseln und dadurch auch so der Clans, die an diesen auf diesen Inseln jeweils die Inselbevölkerung dominiert hatten.
Häuptlinge hießen die, glaube ich. Ne?
Ich weiß nicht, Chief of War ist sowas für Häuptling. Häuptling ist, klingt so ein bisschen kolonialistisch.
Häuptling überhaupt noch sagen?
Eben, das weiß ich nicht genau. Da bin ich mir unsicher. Deswegen, ich bin immer vorsichtig mit solchen Begriffen. Häuptling
aber
wäre,
Chief
ich,
ist ja die Übersetzung, also das Originalwort
dafür,
das Englische.
Häuptling ist einfach nicht die Bezeichnung, die sich selbst gegeben haben, sondern es ist unsere Bezeichnung, die hier irgendwie in der Kolonialzeit aufgekommen ist. Deswegen vorsichtig, aber es ist jetzt nichts Verwerfliches. Und Jason Momoa, weil er Jason Momoa ist und Jason Momoa ist, inszeniert das Ganze so als so ein Gemetzel rivalisierender Clans. Interessanterweise durchweg realer Figuren, also alle Figuren, die darin vorkommen, insbesondere inklusive einiger englischer Kolonisatoren, die darin vorkommen, also die so mit Schiffen anlanden vor der ganzen Geschichte, die gibt es alle tatsächlich oder hat es alle gegeben. Und das war auch kurz nach dieser Zeit, als James Cook die Hawaii-Inseln entdeckt hat. Also sie sind natürlich nicht entdeckt worden, gab es ja vorher schon, aber wo dieser berühmte Seefahrer da gelandet ist. Und das ist tatsächlich, 59 Minuten wohnen wir diesen Stämmen dabei bei, wie sie miteinander in Konflikt sind, der eben Jason Momoa-like sehr, sehr drastisch in Szene gesetzt wird teilweise. Und erleben wir mal noch so ein paar Randepisoden dabei, nämlich diese Hauptfigur von Jason Momoa, Kayana heißt er, glaube ich, mit so einem Apostroph in der Mitte. Hat es auch gegeben, ein real existierender so ein Warlord, Häuptling, so ein Offizier in gewisser Weise, Der lebte im Exil, so einem frei gewählten, nach irgendeiner Schlacht und ist dann nach einer weiteren Schlacht, muss er flüchten und flieht auf so einem englischen Seefahrer um die Welt und landet auch irgendwann in Ostindien und dann zu Hause sind seine Zurückgebliebenen, die ihn halt irgendwie, die sein Erbe antreten und nicht wissen, dass er noch lebt. Das sind alles so ganz verschlungene Geschichten, die aber auf eine Endschlacht hinauslaufen um dieses Inselreich, und das ist jetzt kein Spoilern, irgendwann tatsächlich in der Nation. Werdung Hawaiis münden, die dann aber auch nicht lange Bestand hat, weil es irgendwann dann von den USA annektiert wurde. Das ist ein bisschen die Geschichte von Chief of War.
Ja, wir wissen ja, die Hawaiianer sind seit 1959 der 50. Bundesstaat der USA, aber schon seit 1898 sind diese Eilande sozusagen annektiert. Aber das wissen wahrscheinlich viele Leute gar nicht, dass tatsächlich 1810, und das ist praktisch das Ergebnis dieser Serie, entstand dort nach blutigen Kämpfen, aber auch geschickter Diplomatie, dieses Königreich Hawaii unter dem Herrscher Kamehameha dem Ersten. Mhm. Kanntest du ihn?
Nein, ich kannte niemanden.
Ja, doch, in Frankfurt kennt den jeder, weil es gab, es gibt den nicht mehr, es gab ganz lange einen ganz berühmten Club in der Stadt, der hieß King Kamehameha.
Ja, nee, so war ich nicht in Frankfurt feiern.
Genau. Ja, was soll man über diese Apple-Serie, übrigens, die startet am 1. August, also an dem Tag unserer Aufnahme, mit einer Doppelfolge, und danach gibt es die restlichen 7 Folgen einzeln. Und wer alles am Stück sehen will, muss bis zum 19. September warten. Jan, was ist es für eine, wir haben jetzt viel über die Inhalte gesprochen, also eine Historienserie mit Schlachten, man kann vielleicht auch sagen, mit sehr prächtigen Bildern. Apple hat da mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Aber was ist das für eine Serie?
Also ich glaube, die Serie soll politisch sein. Das ist, also sie hat den Anspruch, einen politischen Einigungsprozess darzustellen, der aus meiner Sicht heraus blutiger inszeniert wird, als er inszeniert werden müsste. Andererseits, wer bin ich darüber zu urteilen, was Menschen, die hawaiianische Wurzeln machen, in einer Serie über den hawaiianischen Einigungsprozess, den kriegerischen Einigungsprozess für eine Art von Bild Inszenierungssprache wählen. Also er hat tatsächlich einen sehr, sehr drastischen Bildansatz gewählt dafür, der immer wieder durchbrochen wird durch diese spektakulären Bilder. Also ich glaube, mindestens ein Drittel dieses Films sind, glaube ich, so Rundflüge über Hawaii mit irgendwelchen Drohnen oder sowas.
Wobei, weißt du, dass ganz viele, also diese Establishment-Shots, also diese Totalen sind natürlich hawaiianische Küsten, aber lustigerweise wurde ja ganz viel von der Serie auf Neuseeland
komplett gedreht. Also alles was Sprechrolle ist, wurde in Neuseeland gedreht, aber die sind beide, glaube ich, auf so eine ähnlich spektakuläre Art und Weise schön und wild und verwegen. Es ist tatsächlich so, dass es so, also es ist halt Jason Momoa. Und er ist nicht nur Hauptfigur, sondern er hat das Drehbuch geschrieben, er hat auch die letzte Folge inszeniert, also ist Regisseur, ist Showrunner, ist Executive Producer und sowas. Das heißt, es ist seine Serie, er steckt da tief drin. Und was man dem grundsätzlich erstmal zugutehalten muss, ist, diese Serie wird größtenteils im hawaiianischen, also in diesem polynesischen Dialekt, also im eingeborenen,
in einer eingeborenen Sprache
gesprochen und untertitelt. Dazu natürlich noch ein bisschen Englisch. Sie sprechen auch irgendwann miteinander Englisch, das ist ein bisschen weird dann. Aber also die hawaiianischen Ureinwohnerinnen. Aber diese beiden Sprachen, also ich würde mal sagen, hawaiianisch sind ungefähr 2/3, 1/3 ist Englisch.
Würde ich sagen, ja.
Das wird halt im Deutschen dann schön auf so ein hannoveranisches Hochdeutsch hochgebügelt,
Moment,
schätze ich mal.
Moment, ich habe extra gefragt, ja. Also weil ich hatte nur die englischen Screener, beziehungsweise die hawaiianischen englischen Screener. Aber es hieß, dass die Hawaiianer in der deutsch synchronisierten Version auch hawaiianisch miteinander sprechen.
Gut,
weil ansonsten wäre ja einer der zentralen Punkte der Serie, also dass man praktisch so versucht, einigermaßen authentisch in diese Kultur einzudringen, komplett vom Tisch. Hat man in Deutschland schon gemacht?
Passiert ständig.
Aber also,
kannst du da übers Traumschiff überall hingehen. In der Welt wird Deutsch gesprochen, wenn es nach deutschen Synchron- und also Synchronstudios geht.
Also stellt gerne mal bei Apple TV Plus Deutsch ein. Meiner Meinung nach wird dann trotzdem hawaiianisch gesprochen.
Spitzenmäßig so, aber das ist ja, wir wollen auch, also ich möchte ja gar nicht immer so sehr auf diese Synchro rumhacken, auch wenn ich mir das nicht verkneifen kann. Aber hier ist es tatsächlich so, dass es der Serie eine ganz, ganz eigene Dringlichkeit gibt, dass sie wirklich hawaiianisch sprechen, in dem, wie sie früher gesprochen haben. Ich vermute mal, dass es immer noch so dieser eingeborene Dialekt ist, also der historische, der da noch gepflegt wird, aber ansonsten wird da amerikanisch gesprochen. Und es sind auch tatsächlich bis auf die drei, vier tragenden Rollen, die halt irgendwie aus England kommen, sind es alles Schauspieler und Schauspielerinnen von der Insel, die halt zumindest irgendwelche Bezüge dazu haben, die halt womöglich auf dem Festland zur Welt gekommen sind.
Die Sprache können. Ja.
Genau, und das ist auch wirklich, diese Sprache ist hochinteressant, ist toll, dabei zu wohnen, ist auch toll, die Kostüme zu sehen und sowas, die ist sehr prächtig. Keine Ahnung, ob das alles wirklich so stattgefunden
also
hat.
Die Kostüme,
ob sie so aussahen.
Also diese Bemalungen, Kopfschmücke, es sind einfach fantastisch. Also man möchte fast denken, mein Gott, so eine Mühe hat sich doch niemand gemacht früher auf einer Insel, um so auszusehen. Ich weiß nicht, es wird irgendwie authentisch, historisch einigermaßen sein, sonst würde sich der Momoa ja mit seinem Projekt auch ein bisschen blamieren, aber es sieht schon toll aus.
Es sieht toll aus, aber nochmals, wer bin ich darüber zu urteilen, wie sie das inszenatorisch darstellen und auch wie sie spielen und so weiter. Aber für mich ist es einfach, das ist überhaupt nicht meine Serie. Ich konnte mir die gut angucken, weil es interessant ist, weil ich drüber geschrieben habe, weil wir jetzt drüber sprechen, sowas, aber allein schon dieses unzweideutig konturierte Freund-Feind-Schema. So, die Bösen in dieser Serie, die sind wirklich kurz davor, zum Frühstück Kinder zu essen. Und die Guten in der Serie, wie Jason Momoa, der haut zwar im Krieg manchmal ganz schön zu und zerteilt seine Feinde nicht einfach nur mit so, die haben offenbar kein Metall gehabt auf dieser Insel, sondern nur so Holzschwerter und Holzmesser gehabt, aber wie er mit seinen Feinden damit umgeht, das ist schon drastisch. Aber ansonsten ist er derjenige, der kommt irgendwie nach Ostindien als Fremder und das Erste, was er da irgendwie macht, ist halt irgendwie so ein paar hundert indische Sklaven von so richtig fiesen englischen Sklavenhaltern zu befreien und sowas. Also das ist wirklich bis an die Lächerlichkeit ran schwarz-weiß gezeichnet, diese Serie, und dann sowas mit sowas fremdlich halt enorm. Und auch so dieser Action-Impetus ist mir halt einfach too much. Also die ganzen Kriegsszenen habe ich permanent vorgescrollt, weil die mich so episch langweilen. Aber nochmals, wer bin ich? Das ist eine Serie über einen Kulturkreis, dem ich fremd bin, dem ich fern bin. Und Jason Momoa als jemand, der politisch sehr aktiv ist in dieser Hinsicht, hat sich für diese Art und Weise der Inszenierung entschieden, und das habe ich zu respektieren.
Der Jason Momoa ist einfach jetzt kein Intellektueller, sag ich mal. Ich habe mal an so einem Gruppeninterview mit ihm teilgenommen vor ein, zwei Jahren. Das ist ein sehr sympathischer, voll extrem energiegeladener Mensch. Aber ich weiß nicht, ob er sich so einen großen Gefallen getan hat, da als Autor und Showrunner aufzutreten. Aber vielleicht sehe ich das auch ähnlich, wie du schon sagst, wer bin ich, um darüber zu urteilen, weil dieses Action-Heldenhafte, auch so ein bisschen so einfache Bilder vom Erzählen her, das ist einfach sein Ding. Und ich finde es ein bisschen schade. Das ist eine komische Serie, weil da unglaublich viel Spannendes drinsteckt, die auch super aussieht. Manchmal fast ein bisschen zu gut wie so ein Hochglanz-Werbefilm für die Landschaften Hawaiis, aber es ist schon faszinierend. Aber es entsteht keinerlei Bindung an diese Figuren oder irgendwie eine andere Art von erzählerischem Sog. Und das ist auch deswegen schade, weil da viel drinsteckt, viele interessante Ideen über Kolonialismus. Es gibt so eine Figur, er trifft da in diesem polynesischen, spanischen Kolonie, wo er da irgendwie zwischendurch ist, so eine Exil-Hawaiianerin, die irgendwie sagt, die ganz kluge Gedanken äußert, die sagt so, hier, wir müssen den Handel kontrollieren, das Einzige, was the Pale Man, also die Weißen, respektieren, ist Geld, ja, wir müssen da irgendwie zusehen, dass wir irgendwie nicht mit Schwertern kämpfen, sondern dass wir sozusagen den Handel unter unsere Kontrolle bekommen, und da steht ganz viele interessante Ideen drin. Also es gibt auch Dialoge zwischen Männern und Frauen über so ansatzweise Themen wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Aber sie bringen es nicht zu einer inhaltlich interessanten Serie zusammen.
Zu keiner
also die
Zeit.
Irgendwie einen erzählerischen Sog. Ich hatte 3 Folgen am Stück gesehen, weil ich darüber geschrieben habe. Und dann war ich ja im Urlaub und habe jetzt gestern nochmal die 4. Folge gesehen, weil ich dachte, okay, geh nochmal ran mit einem neuen Mindset, weil irgendwie fandest du ja schon was an der Serie interessant. Und dann musste ich leider sagen, nee, leider, tolle Ideen, tolle Optik, aber eigentlich keine gute Serie.
Also sie ist auch viel zu lang, finde ich.
Ja.
Ist neunmal, also 9 Stunden oder also über 8 Stunden lang, finde ich einfach too much.
Ja.
Für uns ein bisschen, also für uns beide das Problem war, ich wäre gerne tiefer eingestiegen, um zu gucken, ob ich mich irre in dieser Festlegung aufs Action-Genre, das ich darin erkannt habe, aber ab Folge 4 oder 5 oder sowas brechen die englischen Untertitel ab. Das heißt, also zumindest in das, was ich bei Apple
du
sehen
konnte.
Du
kannst kein Hawaiianisch?
Ich kann überhaupt kein Hawaiianisch und das ist wirklich so, normalerweise kann man das schon machen, also auch gerade bei Englisch kann man es machen, das dann auch mal ohne Untertitel versuchen, aber hier, wo teilweise wirklich, also über 10 Minuten hinweg nur Hawaiianisch geredet wird und auch viel geredet wird, dann ohne Untertitel, das ging nicht. Deswegen habe ich auch einfach bis auf die letzte Folge, die habe ich dann nochmal gesehen, nur 3 der 9 Folgen. Also ich habe 4 von 9 gesehen. Vielleicht ist mir da auch ein bisschen was verloren gegangen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es gibt 2, also 3 tragende weibliche Hauptfiguren. Da ist eine so eine komische Schamanin dabei, von der man gar nicht so genau weiß, ob die existiert oder ob sie nur im Kopf von Kayana stattfindet. Und dann seine Frau und die künftige Königin von diesem
Kamehameha.
Genau. Die beiden finden darin statt, sehen beide zum Niederknien schön aus. So Männer dürfen auch mal hässlich sein, die beiden bitte schön nicht. Und die sind aber auch, die bestehen beide keinen Bechdel-Test, weil es ist tatsächlich so, dass die, wenn die miteinander oder mit anderen interagieren, geht es eigentlich immer nur um ihre Boys und ganz wenig um sie, obwohl diese Königin, die künftige, offenbar, die hat einen sehr, sehr langen eigenen Wikipedia-Eintrag, offenbar eine sehr, sehr große politische Rolle gespielt hat später. Die darf sich hier leider nicht einnehmen, weil sie vor allem gut aussehen muss und so darauf warten muss, dass sie Königin wird und mit diesem künftigen König halt irgendwie zusammenkommt, was sie am Anfang nicht möchte und sowas. Also auch das ist eine reine Männerserie geworden, obwohl wirklich eigentlich starke Frauenfiguren darin veranlagt sind. Das stört mich noch obendrauf immens. Und deswegen, also für mich ist diese Serie überhaupt nicht, ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass es richtig viele Menschen gibt, die sowas richtig geil finden, die auch gar nicht, ich will das jetzt nicht deren Intellekt irgendwie den absprechen oder sowas, aber die einfach einen großen Schauwert hat.
Ja.
Und die auch in den Kampfszenen, glaube ich, edgy ist. Also es ist wirklich so, wie da gekämpft wird und wie das dann mit so zwischen Shuttertechnik und Zeitlupe so gezeigt wird, wie halt irgendwie so ein Holzmesser einen Schädel zerteilt und sowas. Das mögen einige Leute wirklich oder viele Leute richtig gerne und ziehen da irgendwas raus und für die werden einfach echt spitzenmäßig bedient hier.
Also man sollte der Serie insofern mal eine Chance geben, dass man diese überragende Optik und diese Sprache und diese Kostüme, diese Landschaften mal kurz in sich einsaugt. Und ich glaube, jeder von euch kann dann selbst entscheiden, nach 1-2 Folgen, ob das was für ihn, für sie ist. Für uns war es nichts und ich war ein bisschen traurig darüber, weil, wie gesagt, nicht nur eine gute Optik, sondern auch eigentlich interessante Geschichten über Kolonialismus da drin stecken.
Und sie wird fortgesetzt. Also besteht für mich kein Zweifel, dass das Ende ist ein Cliffhanger.
Das Ende ist also nicht, ich habe die letzte Folge nicht gesehen, ist nicht die Staatsgründung von Hawaii 1810.
Nein, das Ende, also ich werde jetzt nicht sagen, worum es im Ende geht, aber das Ende ist ein Cliffhanger.
Okay, super.
Und zwar ein klassischer Cliffhanger. Ich wette, die ist längst in Arbeit.
Naja, ich meine, Hawaii ist ja auch so ein bisschen das Mallorca der USA, also so eine Sehnsuchtsort, wo jeder Amerikaner auf jeden Fall mal gewesen sein muss, auch gerne öfter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch auf dem amerikanischen Markt ein großes Interesse daran
gibt, glaube ich auch.
Bilder aus Hawaii zu sehen und mehr darüber zu lernen.
Ja. Ein Spoiler noch, der Gott des Feuers spielt am Ende in der letzten Folge eine große Rolle, der Vulkanismus auf Hawaii. Das war der Moment, wo es endgültig in die unfreiwillige Komödie abgerutscht ist. Aber es ist also auch dafür, also auch was so Disaster-Movies und sowas betrifft, hat es noch ein bisschen Candy für Fans. Schaut doch mal rein.
Jetzt habe ich einen schönen Übergang zu unserem nächsten Thema, The German. Das ist nämlich eine Serie, die auch in großen Teilen in einer, wie ich finde, sehr schönen Sprache gedreht ist, nämlich Hebräisch. Es ist nämlich eine, obwohl trotz des Titels The German, eine israelische Serie, die ihr ja seit dem 24. Juli 8 Folgen à 45 Minuten bei Magenta sehen könnt. Und ja, der The German wird von dem tollen Schauspieler Oliver Masucci gespielt, den wir hier, glaube ich, das letzte Mal als Herrhausen hatten. Ja, und das ist eine Serie, ich sag mal, es ist eine Thriller-Serie, es ist aber auch eine Familienserie, es ist eine psychologische Serie. Sie spielt in einem israelischen Kibbutz im Jahr 1970 und ja, Oliver Masucci spielt die Hauptfigur Uri. Ja, das ist so ein bisschen der im Kibbutz gibt es ja keinen Chef, aber wenn es einen gäbe, dann wäre es er. Er hat es, glaube ich, mit seiner Frau zusammen gegründet, ist da so ein bisschen der Macher, auch so ein genialer Techniker, der da irgendwelche Maschinen baut, die irgendwie, keine Ahnung, Meerwasser entsalzen und diese Maschinen dann sogar irgendwie nach Deutschland verkaufen könnte oder irgendwelche andere Technik. Und also es ist natürlich ein deutschsprachiger Mensch, deswegen The German, der das Konzentrationslager Auschwitz wohl knapp überlebt hat, der damals seine Frau Anna, gespielt von Anja Buchstein, kennen und lieben gelernt hat, und 25 Jahre später haben die beiden zwei erwachsene Kinder, eine Tochter und ein Sohn, leben da in diesem Kibbutz. Und dann erfahren wir praktisch, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst, diesen Uri, der ja Deutscher ist eigentlich, dazu benutzt, in Deutschland ja, Alt-Nazis oder ehemalige Nazis aufzuspüren, indem er unter dem Cover, dass er eben als Geschäftsmann da mit seiner Technik dahin reist nach München, irgendwie Kontakt knüpft zu irgendwelchen Menschen, bei denen man vermutet, dass es Altnazis sind, auf die ja der Mossad damals, kennt man ja aus vielerlei Geschichten, Jagd gemacht hat.
Insbesondere Josef Mengele, also das ist halt der KZ-Arzt aus Auschwitz, der ist halt auf der Liste des Mossad ganz oben, und an den wollen sie über so eine kleine Gruppe von SS-Veteranen, nennt man die so, herankommen, und er ist dann sozusagen der Wurm, der da so eingeschleust wird.
Genau. Ich habe dir die Serie so ein bisschen verschrieben. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen und wie hat sie auf dich gewirkt?
Ich habe leider bislang erst 3 Folgen gesehen, weil das die 3 waren, die ich vom Magenta zugeschickt bekommen habe. Ich habe jetzt noch mehr bekommen, die habe ich jetzt noch nicht geschaut. Aber ich hatte das auch schon, auf der Reihe. Das ist allerdings ein Thema, das in allen großen Medien redaktionsintern besprochen wurde, weil das halt sehr, sehr relevant ist. Also einerseits natürlich durch die Shoah, die darin zum Thema wird, andererseits auch durch die Figur des Oliver Masucci, der interessanterweise ja selber auch schon mal Adolf Hitler gespielt hat.
Ja.
Und das ist halt, deswegen habe ich da jetzt auch nicht drüber berichtet, bin dir aber sehr, sehr dankbar, dass du mich nochmal auf diese Serie gestoßen hast, weil ich habe jetzt die ersten 3 Teile gesehen, und das ist de facto mit das Beste, was ich jemals gesehen habe über dieses Thema. Es hat mich so reingezogen, diese Serie. Mhm. Mich hat Oliver Masucci reingezogen, der dafür Hebräisch gelernt hat. Also der spricht tatsächlich, zwar als Deutscher, also als deutscher Jude, der halt irgendwann nach Israel übergesiedelt ist nach der Shoah, also nach 1945. Aber trotzdem, so wie der Hebräisch spricht, das ist einfach wirklich endemisch. Und er spielt es in dieser Zerrissenheit, die er sowieso in all seine Figuren reinlegen kann, herausragend. Alle Figuren sind gut besetzt. Mhm. Es ist wie so oft, es spielt 1970. Und es ist überhaupt nicht überinszeniert. In Deutschland würdest du dich die ganze Zeit fremdschämen darüber, dass sie da ständig irgendwelche knallgelben Polyesterhemden irgendwie durch die Gegend spazieren tragen. Und hier ist es einfach alles genau auf den Punkt inszeniert und kostümiert und dekoriert. Es sieht wirklich aus wie 1970. Auch in Deutschland sieht es aus wie 1970, wobei Israel ein bisschen authentischer wirkt. Und das ist wirklich, diese Serie hat unheimlich viel zu sagen. Also sie hat nicht nur was über dieses absurdes Setting, dass ein jüdischer Auschwitz-Überlebender in die SS eingeschleust wird, um an den Arzt, der womöglich seine eigenen Verwandten halt irgendwann für irgendwelche medizinischen Experimente verwendet hat, zu kriegen, zu fangen. das ist allein schon, also allein schon diese Konstellation ist unglaublich mitreißend und ergreifend und alles, was einem halt irgendwie an Historytainment oftmals fehlt, nämlich dass es dir wirklich zu Herzen geht und nicht einfach nur Geschichte aufpropft auf ein bestimmtes Drama. Und man erfährt hier halt auch einfach viel über das, was in den Menschen vorgeht, die der Shoah damals 25 Jahre her entkommen sind und versuchen in Israel eine neue Existenz, ein Leben aufzubauen, das sich einerseits darauf bezieht, was 25 Jahre vorher passiert ist, aber sich andererseits auch dringend davon lösen und emanzipieren muss und sozusagen therapeutisch hinter sich bringen muss. Und das ist, in dieser Zerrissenheit spielen alle Figuren. Und ich habe jetzt, wie gesagt, erst 3 Folgen gesehen, aber in diesen 3 wird das unglaublich gut dargestellt.
Also ich habe alle 8 Folgen gesehen.
Hast du schon, okay.
Ja, ja, ich fand es auch wichtig, die Serie dann abzuschließen, weil es gibt ja da ein großes, oder steht ja da auch ein großes Geheimnis sozusagen im Mittelpunkt. Ich habe gesagt,
wir wollen nicht spoilern,
aber es geht, sagen wir mal so, ganz allgemein darum, ob diese Biografien, die da teilweise erforscht werden, so stimmen, wo sie vielleicht auch inszeniert sind oder vielleicht auch, wo es darum geht, ein Trauma zu überwinden durch Neuerfindung. Es ist eine sehr psychologische Serie, ja. Und ich fand vor allem toll die Szenen, die in Israel spielen. Das sind 2/3 oder 3/4, eher 3/4 der Szenen, weil es nicht nur um diese Familie geht, von dem Oliver Masucci, seiner Frau und bei seinen beiden erwachsenen Kindern, die alle versuchen, so ihren Weg ins Leben zu finden, sondern es geht ganz stark darum auch, dass einzelne Leute in diesem Kibbutz sich mit ihrer Vergangenheit, die ja oft auch vom Holocaust und der Shoah geprägt sind, auseinandersetzen, indem sie Recherchen anstellen, indem sie versuchen, alte Verwandte wiederzufinden, die vielleicht doch noch leben. Und das ist natürlich, gerade weil es eine Serie von 2 israelischen Autoren, Moshe Zonder und Ronit Weiss-Berkowitz ist, man blickt da als deutscher Mensch sehr interessiert drauf, weil es eben ja aus dem Land selbst heraus erzählt wird, diese Geschichte.
Das ist interessant, das ist ja so, diese Themen betreffen uns ja persönlich. Also so, ich als Nachfahre des Tätervolks bin da natürlich von betroffen und habe da eine andere Intensität. Und es ist ja auch immer diese Diskussionsebene, die jetzt aktuell wieder vorherrscht in der Bewertung dessen, was Israel jetzt gerade, also insbesondere in Netanyahu im Gazastreifen macht und so weiter, ja. Wo eine Kritik immer daran ist, womit der Antisemitismus in dieser ganzen Debatte begründet wird, warum kümmern sich diese ganzen Leute, die jetzt wieder mit der Kufia durch die Gegend laufen und sich mit Palästina solidarisieren, warum hängen die so stark an diesem Konflikt? Es gibt 10.000 Konflikte in aller Welt, wo man benachteiligte Bevölkerungsgruppen gegen diktatorische Mehrheiten in Schutz nehmen könnte und sich solidarisieren könnte und so weiter. Das ist überall, von den Rohingya über Somalia und den Sudan, es ist überall, findest du Konflikte, wo du dich solidarisieren könntest, aber die Menschen in Deutschland tun das sehr stark mit Israel und Gaza, und das geht uns einfach echt richtig nah, weil es so Teil unserer DNA ist und Teil unserer eigenen Biografien und der Biografien unserer Eltern und Elterneltern und so weiter. Und da bin ich jetzt wieder, ich bin jetzt ein bisschen der Leitfaden meiner Bewertung heute, so, wer bin ich darüber zu urteilen, wie die das machen? Mhm. Ich finde aber, hier machen sie es wirklich aus meiner distanzierten Perspektive herausragend, weil sie eben einerseits tief in die Psychologie einsteigen, andererseits aber auch immer so eine Wand aufbauen, die ja auch vor den Menschen selbst aufgebaut wurde. Wie gehen wir mit dieser Zeit damals um? Und wie suchen wir uns selbst in wo diese Sache noch so heiß ist, also wo diese ganzen Erinnerungen noch so frisch sind, und deswegen sind ja auch die Leute, denen wir hier in Israel beiwohnen, die sich noch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen und in Yad Vashem tatsächlich noch Nachfahren noch Verwandtensuche betreiben. Das ist 25 Jahre her, da sind ganz viele Leute wissen noch gar nicht, sie sind noch gar nicht für tot erklärt, sie wissen noch gar nicht, ob die womöglich noch leben, und das spielt hier halt auch eine Rolle. So, es gibt noch Leute, von denen sie denken, die könnten noch leben, irgendwelche Geschwister von irgendwem und sowas, auch von den Hauptfiguren. Und das zieht uns so tief rein in die Psychologie der Staatenbildung Israels und dieser und auf dem Weg zu einer eigenständigen Nation, die damals aber ja auch so kurz vom Jom Kippur-Krieg 1973, also die damals in permanenter Vernichtungsgefahr waren, wo man dann irgendwann dachte, die ist vorbei, aber nee, seit 2 Jahren wissen wir, die ist alles andere als vorbei, sowas, die existiert fort. Und deswegen hat uns diese Serie so unglaublich viel über die Psychologie des Krieges und der Vernichtungsfantasien und des Genozids und alles, was das so für einen Rattenschwanz nach sich zieht, zu sagen, dass sie eben viel mehr ist als eine unterhaltsame History-Tainment-Serie.
Ja, und trotzdem würde ich sagen, im Kern ist die Serie ein psychologischer Thriller.
Ja.
Also selbst wenn einem diese ganze Historie rund um Shoah und sowas nicht so interessiert oder diese psychologische Suche der Figuren nach ihren Identitäten, nach ihren Verwandten, nach dem, was von ihrem alten Leben übrig geblieben ist, was eben oft in Europa, in Deutschland oder Niederlande oder so stattgefunden hat. Selbst wenn einem das so ein bisschen als Nebenschauplatz erscheint, ist die Serie wahnsinnig spannend. Die ist auch bei Serie Mania, also diesem europäischen Serienfestival in Lille, mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet
worden. Tolles Drehbuch.
Ich habe trotzdem eine kleine Kritik an der Serie, und zwar, ich fand dieses Viertel der Szenen, die in München spielen, ja, fand ich nicht, konnte nicht ganz mithalten mit dem israelischen, nee, Setting. Und zwar, weil diese deutschen Nazis, die jetzt so ein bisschen so halb im Verborgenen da leben, die fand ich irgendwie, obwohl es natürlich deutsche Schauspieler waren, nicht so richtig authentisch. Und zwar fand ich die deswegen, ich fand weder die Handlung besonders authentisch, weil ich fand, dieser Thriller-Aspekt war so ein bisschen hölzern, wie die sich verhalten haben. Und andererseits fand ich die Darstellung von diesen Männern, die so 50, 60, 70 waren, ein bisschen zu modern. Also die haben, wie sie geredet und sich bewegt haben und miteinander umgegangen sind, waren das nicht so Männer dieser Jahrgänge, also ich sage jetzt mal so 1900 bis 1920 Geborene, wie man sich damals so verhalten hat. Die sind mir ein bisschen zu heutig.
Ja, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich habe auch, sie sind interessant besetzt, also so Alexander Jovanovic zum Beispiel oder Dominik Rake, der früher mal so in den Tatortkommissar gespielt hat. So, das ist schon originell, finde ich, dass sie die genommen haben und nicht die klassischen Typen, die halt irgendwie gerne genommen werden für Nazi-Verbrecher oder für Menschen, die halt aus dem System damals hervorgegangen sind. Ich war auch tatsächlich immer so ein bisschen im Zwiespalt darüber, ob ich das gut oder schlecht finde. Es sind drei extrem unterschiedliche Typen, die sie da gewählt haben. Was aber auch zeigt und auch zeigen soll, glaube ich, das ist ein bisschen die Intention der israelischen Filmemacher dahinter, dass es nicht alles irgendwie große blauäugige 1,90 Männer waren, die halt den Holocaust damals organisiert haben, sondern dass es halt einfach ganz normale Leute aus der Bevölkerung eines zutiefst antisemitischen, nationalistischen Landes, das da Deutschland damals war, und die halt einfach das dann repräsentieren sollen. Das glaube ich, das ist schon gewollt, dass das auch so ein kleiner Dicklicher dabei, dessen Namen ich jetzt als Schauspieler nicht kenne. Das ist so, ich habe auch mit gefremdelt mit denen, weil ich nicht genau wusste, sind die so, waren die so?
Aber ist dir auch aufgefallen, fandst du nicht auch, wie hier Dominik Rake und seine Kollegen da miteinander umgehen, fandst du das nicht auch ein bisschen zu heutig? Also wir haben natürlich alle dieses Klischee-Bild im Kopf, da habe ich dann auch drüber nachgedacht, dass diese Nazis, diese Männer dieser Generation, diese Deutschen, die müssten irgendwie steifer und förmlicher miteinander agieren. Ist man nicht damals so aufgetreten? Also ohne, dass sie jetzt da irgendwie das R rollen oder die Hacken aneinander schlagen, sie bekleiden ja keine militärischen Ränge mehr. Aber trotzdem fand ich die, wie die so miteinander reden, auch teilweise so ein bisschen psychologisieren und sich in die Perspektive des anderen hineinversetzen. Also ich fand das irgendwie ein bisschen zu heutig, aber vielleicht war die Welt ja auch gar nicht so damals. Also das ist ja so ein bisschen das Prinzip wie, wenn man, keine Ahnung, Casablanca sieht, denkt man ja, die Welt war damals schwarz-weiß, aber Humphrey Bogart hat damals auch schon in einer farbigen Welt gelebt.
Ja, also vielleicht, also die haben ja auch schon 25 Jahre Bundesrepublik Intus.
Ja.
Ne, wenn die, also so, die sind ja, die haben sich ja nicht zu ihrem, zu zu ihrer SS-Mitgliedschaft bekannt. Das haben sie ja im Verborgenen gehalten, obwohl halt das Land damals noch durchweg von Nazis mitgestaltet wurde. Aber es ist tatsächlich so, haben im Verborgenen gelebt. Das heißt, die konnten auch nicht die ganze Zeit irgendwie Heil Hitler und Haken zusammenknallen in der Öffentlichkeit. Das haben sie clandestin in ihrem Keller gemacht, der halt irgendwie mit Hakenkreuzen ausstaffiert ist und so eine Art Hitlermuseum ist. Ja,
schöner Partykeller, ne?
Schicker Partykeller, ja. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Es ist halt so, ich habe auch ein bisschen gefremdelt damit und ich habe also da noch eine größere Distanz zu aufgebaut, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie authentisch das ist, aber ich habe das so akzeptiert, dass die so sind, wie sie sind und dass es halt einfach auch eine Entwicklung mit sich bringt, wenn du als Nazi 25 Jahre in einer Demokratie lebst. Aber es ist auch wirklich nicht das Wesen des Films. Also deswegen, was viel, viel wichtiger ist, ist also jetzt so von der psychologischen Ebene, die auf den Uri, also auf die Rolle von Oliver Masucci bezogen ist. So, wie kommt der als Nazi-Opfer mit Nazis zurecht? Wie geht er damit um? Und wie ist da so ein ganz wichtiger Punkt ist Augenkontakt. Das wird auch immer wieder thematisiert so. Als Auschwitz-Insasse war es lebenswichtig, dass du niemals einem der Aufseher oder der Wärter in die Augen guckst. Wenn du das gemacht hast, bist du sofort getötet worden. Und das war sein Mindset, das er mit rausgenommen hat aus dem Vernichtungslager, dass er niemals einem Deutschen in die Augen gucken darf. Und jetzt kommt er aber plötzlich in diesen Nazi-Zusammenhang und muss nicht einfach nur den Leuten in die Augen gucken, sondern so in die Augen gucken, wie das die SS gelernt hat.
Weil er ja jemanden spielt, der selber Teil der SS
genau,
oder
SS. So, und deswegen muss er den, ein
das
SS,
ist seine man, Rolle.
Ein SS-Mann guckt einem anderen nicht einfach nur in die Augen, sondern er löst als letzter den Blick. Und das muss er lernen. Und das halt, wie diese Serie das psychologisiert und wie sie in den Kopf reinkriecht bei seinem ersten Besuch in München, wie er da mit gesenktem Kopf durch die Gegend geht und immer wenn ihm Menschen entgegenkommen, dann wechselt er den Weg, weil er es einfach nicht anders gelernt hat, damals, als er zuletzt in Deutschland war. Und jetzt muss er den kompletten U-Turn machen und sowas. Das ist halt, weil es auch eine reale Geschichte ist, nach realen Motiven sowas. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass ein ehemaliger Auschwitz-Insasser jetzt ein SS-Offizier spielt, aber es scheint funktioniert zu haben. Damals.
Also erstmal natürlich ist es immer ein Hauptgewinn für eine Serie oder einen Film, wenn man den Masucci als Hauptdarsteller hat, weil es einfach ein großartiger Leading Man ist. Aber nochmal, ich habe nochmal extra recherchiert, weil es immer heißt, diese Serie entstand nach wahren Motiven.
Ja.
Also natürlich gibt es Elemente darin, der Mossad hat mit solchen Methoden Nazis gejagt, aber diese Figur, dieser Uri, den der Masucci da spielt und diese Mission, die er hatte, die gab es so nicht.
Ah, ist eine Chiffre, okay, das war mir gar nicht bewusst.
Also das ist schon aus verschiedenen Motiven zusammengesetzt.
Okay, alles klar.
Aber insgesamt, ja, eine Serie, die man wirklich gesehen haben sollte, die
unbedingt
wirklich sehr, sehr interessant ist und auch fesselnd im Gegensatz zu Chief of War. Das ist eine Serie, die einen ganz seltsamen psychologischen Sog erzeugt aufgrund ihrer auch tollen Figuren.
Ja, also eigentlich sollte man das natürlich allen Leuten, die jetzt gerade irgendwie so in die rechtsextreme Ecke abdriften in Deutschland, als verpflichtend 24 Stunden am Stück vorspielen, weil man halt wirklich auch lernt, was geht in die Menschen in Israel vor. Dummerweise werden es wahrscheinlich wieder nur so Leute wie wir, die schon, also die Überzeugten werden es sehen. Das ist ein bisschen schade, aber es ist tatsächlich eine Serie, die sehr, sehr viel sagt über das allzu Menschliche.
Und das ich hoffe auch, dass sie vielleicht irgendwann auch nochmal, die hätte auch ARD oder ZDF sehr gut zu Gesicht
stehen. Ja, Magenta ist schwierig, ne?
Ja, Magenta ist irgendwie komisch, dass sie als israelische Serie, ja gut, vielleicht weil es eine israelische Serie ist. Wir haben ja so viele Serienideen, die auf israelischen Originalen beruhen und interessanterweise kommen die israelischen Originale wirklich ganz selten in die großen Programme, aber naja.
Naja, Netflix hat fast schon eine eigene Rubrik, glaube ich, israelischer Serien, also da findest du einiges. Okay. So. Magenta wird das irgendwann weiterverkaufen, also die werden wahrscheinlich schon jetzt schon im Produktionsprozess wird diese ganze Produktion darauf ausgelegt sein, dass es auch noch bei Amazon Prime und auch noch bei Netflix laufen kann. Die sind kaum ein Format läuft ausschließlich bei einer auf einem Portal.
Ja. Kommen wir zu einer anderen Serie, die aus einem Land kommt, über deren Film- oder Fernsehkultur wir hier relativ selten im Podcast sprechen. Es geht um eine niederländische Serie und da kann man wirklich sagen, es ist eine Miniserie, weil es sind nur 4 Folgen à 45 Minuten. Die heißt Don't Fall, Dance, ist in der ZDF-Mediathek auch ab 1. August zu sehen oder am 5.8. gibt es noch eine am Stück Ausstrahlung bei ZDF Neo. Ja, wie soll man sagen? Ich habe es in meiner Überschrift etwas hölzern Krebs-Dramedy genannt. Und es geht, es ist eine wahre Geschichte, dieses Mal wirklich eine wahre Geschichte. Es geht um die junge, lebenshungrige Emma, gespielt, ja, ganz toll, wie ich finde, von der Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, Hannah van Vliet. Diese Emma, ja, die kriegt mit, ja, 12, 13 Jahren, also eigentlich ist sie noch ein Kind, kriegt sie Krebs. Über viele, viele Jahre Therapie besiegt sie diesen Krebs. Sie ist eine Person mit einem großen, großen Lebenshunger. Sie will Schriftstellerin werden. Später landet sie dann aber eher so im Bereich TV-Managerin, Formatentwicklung und so weiter. Also wie gesagt, eine reale Figur. Aber obwohl sie so ein positiver Power-Mensch ist, hat sie damit zu tun, dass dieser Krebs mehrmals zurückkehrt. Die regelmäßigen Check-ups, die sie so einmal im Jahr oder so machen muss, sind immer große Wendepunkte in diesem ja, aufgetretenen Leben, was sie führt. Das ist immer die große Bedrohung, dass sie wieder zu einem Check-up muss. Aber der Vibe von dieser Serie, und das ist, finde ich, interessant. Wir haben ja neulich mal hier im Podcast über eine andere Serie, in der es um Krebs und eine Frau geht, also eine Frau, die an Krebs leidet, kommen wir gleich nochmal zum Vergleich. Das ist keine Dramaserie im klassischen Sinne, zumindest über weite Teile nicht, sondern das ist eher wie so eine, oft wie so eine Romantic Comedy oder Romantic Dramedy. Es geht um ihre Männerbekanntschaften, um wechselnde Beziehungen, um ihren Lebenshunger, um die Beziehung zu ihrer besten Freundin. Und ich muss sagen, ich habe diese Serie, weil ich drüber geschrieben habe, auf Deutsch synchronisiert nur gesehen. Was natürlich immer erstmal was ist, was distanziert. Und trotzdem habe ich, trotz der Kürze, hat die mich irgendwie reingezogen, mehr oder weniger. Jetzt war es auch wieder ein Thema, wo ich gesagt habe zu Jan, lass uns doch bitte darüber sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir mit der Serie ging.
Die hat mich überhaupt nicht reingezogen.
Die hat dich gar nicht reingezogen.
Überhaupt nicht reingekommen in diese Serie. Ich kann das Thema, also das, was du jetzt geschildert hast, ich kann die Sogkraft des Themas kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch tatsächlich, dass sie, vermutlich ist sie sogar gut besetzt. Es wird einem durch die Synchronisation komplett verleidet. Sie ist bis ans Lächerliche fürchterlich. Und es hat mir wirklich auch den Spaß an dieser sehr, 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 sehr intensiven, flirrigen Geschichte verdorben. Die, also es ist so ein bisschen so emotionale Pendeldiplomatie, die sie da betreibt, so zwischen Angst und Erleichterung, zwischen Panik und Party. Also sie ist ja wirklich immer, sie will immer 100% und ihre Krankheit zieht sie immer so in die Gefahr, auf 0% zurückgeworfen zu werden. Und dieser Zwiespalt, dieser Spannungsbogen, in dem sie sich bewegt, ist eigentlich hochinteressant und er ist auch gar nicht so schlecht verkörpert von den Figuren. Aber ich bin auch tatsächlich ich finde in diese Spannungsbögen werden nicht so richtig, also die kriegen nie richtig eine Entlastung oder sowas. Es ist immer so, es bleibt ein bisschen immer in diesem Spannungsbereich drin und schafft es aber nicht, die Extreme beider Seiten so auszuleuchten, dass du das Gefühl hast, es ist stimmig, das ist ausgewogen. Ich bin in die Geschichten nicht reingekommen, ich bin in die Episoden nicht reingekommen, ich bin auch nicht so richtig in diese Figur Emma reingekommen. Weil die in der Disposition der ersten Folge, wo es gibt ja immer so Rückblicke, also sie spielt einerseits in ihrer Kindheit, andererseits in ihrer Jetztzeit. Sie ist wohl, wie alt ist sie, so Mitte 20 oder sowas, ne? Oder
als es losging, war genau, und später ist sie dann so, keine Ahnung, Mitte 30, 40.
Ja. Das ist einfach so, sie ist mir am Anfang zu positiv, also sie ist mir zu lebenszugewandt und das ist alles, was halt so, was die negativen Aspekte ihrer Existenz ausmacht, wird so in diese Kindheit rein delegiert, wo sie halt als kleines Kind, das ja überhaupt nicht checkt, was da mit ihr passiert. Sie ist da, wie alt wird sie da sein?
12 oder so, glaube ich. Okay, ja. Mag sein. Bisschen älter, ja.
Und aber wie diese Emma in der ersten Folge dargestellt wird, das ist so, hey, wie Julia Roberts, so, ne? Also so in Pretty Woman, also wirklich so ein lebenssprühender, toller Mensch, sieht klasse aus, hat Wahnsinnshaare, hat irgendwie fängt da gerade eine Beziehung an und so. Und mir ist das irgendwie, also die Disposition ist mir zu sehr darauf ausgerichtet, zu sagen, ey, das könnte sie sein, wenn diese scheiß Krankheit nicht wäre.
Aber und Jan, ich weiß nicht. Ich habe wenn ich jetzt nur die erste Folge gesehen hätte oder vielleicht sogar die erste und die zweite Folge, wäre ich auch bei dir. Aber die Serie, obwohl sie ja nur so kurz ist, sie fühlt sich länger an und zwar nicht, weil sie mich gelangweilt hat, sondern weil du irgendwie denkst, ey, ich habe jetzt doch irgendwie so ein komplettes Leben hier gesehen. Mich hat sie immer stärker und spätestens ab der dritten Folge reingezogen, weil dann dieses Laute, dieser Charakter hat was unheimlich Lautes.
Ja.
Die brennt sozusagen, das ist wieder die klassische Fackel, die an beiden Enden brennt. Und das tun die auch teilweise in der Inszenierung, in dieser knalligen Inszenierung mit viel Popmusik, mit viel Party, mit viel wechselnden Männergeschichten und so. Das tun die auch ganz schön ausreizen, deswegen sage ich, es hat so viel auch von so Romantic Comedy, weil sie auch viele Männererlebnisse, die sie hat, sind sehr unterschiedlich, mit ihrer Freundin teilt und darüber so quatscht und dann wird getanzt und sowas. Das heißt ja auch Don't Fall Dance. Klingt so ein bisschen nach so einem Klischee, nach dem Motto, hey, wenn du Krebs hast, kannst du trotzdem gut drauf sein und ganz viel Party machen und so. Aber das ist nicht die einzige Botschaft von dieser Serie. Die entwickelt gerade hinten raus in den Zwischentönen durchaus auch eine sehr anrührende Tiefe.
Ja, ich finde auch tatsächlich, sie wird nach hinten raus auf jeden Fall besser in den letzten beiden Teilen. Aber ich war da schon einfach, ich war schon pisst von der Art und Weise, wie sie mir in den ersten beiden Folgen aufgedrängt wurde. Und ich habe das auch wirklich als eine Unterwanderung verstanden. So, du musst diese Figur jetzt lebenshungrig finden. Du musst diese Figur energiegeladen finden und so weiter. Und es war einfach manipulativ. Und deswegen hat mich das gestört. Also es war so, das kannst du musst nicht diesen Spannungsbogen aufbauen. Du kannst es von Anfang an. Du kannst in jede Figur von Beginn an all ihre Brüche implementieren. Das muss nicht eine chronologische Richtung haben und das muss auch keine logische Stringenz haben dabei, sondern du kannst alles in jedem Menschen reinpacken. Du musst es dich nur trauen, auszumachen und dadurch womöglich die Leute, die halt so ein bisschen dieses Erlösungsmoment benötigen in einer Serie, verschrecken damit oder sowas. Und deswegen, ich bin nicht reingekommen. So, ich sag gar nicht viel darüber aus, ob diese Serie schlecht ist, aber ich habe es nicht geschafft.
Ja, es ist vielleicht auch, ich glaube, die Showrunnerin oder Produzentin ist eine Freundin von der Protagonistin. Mhm. Also ich glaube auch, dass man so ein bisschen, und die war ja bei Endemol, bei dem, die war da so eine Macherin, auch eine Chefin, glaube ich. Also Leute, die natürlich ganz viel der Unterhaltung verpflichtet sind. Vielleicht das steckt da so ein bisschen dieses überdrehte, plakative Moment, der dich da gestört hat ein bisschen. Vielleicht kommt der auch ein bisschen daher.
Ja, für Leute, die es nicht wissen, Endemol von John Demol gegründet ist die halt zum Beispiel hier diese Günter Jauch, Big Brother und sowas. Ja. Ne? Die haben tatsächlich das europäische Showfernsehen, in dem es wirklich um alles Mögliche geht, aber nicht um literarisch-politische Hintergründe und sowas. Die haben das erfunden und deswegen passt das ganz gut.
Ich will dich jetzt auch gar nicht länger, also es ist jetzt keine Serie, die wo ich sage, das ist jetzt, die wird nicht am Ende des Jahres in meiner Top 10 sein, aber vielleicht in meinen Top 20 oder so, ich weiß es nicht, weil die mich schon irgendwie angerührt hat, gerade hinten raus dann. Allerdings muss ich auch ganz oft an Dying for Sex denken, also diese andere Krebsserie, über die wir hier mit Michelle Williams bei Disney Plus, über die wir hier einen Podcast gemacht haben vor ein paar Monaten, weil das so eine Serie ist, wo ich auch am Anfang dachte, oh, die geht mir teilweise so ein bisschen auf den Keks, aber ich glaube, es ist mit die Serie aus diesem Jahr, die am längsten so emotional bei mir kleben geblieben ist.
Die aber viel komödiantischer ist, finde ich. Also so gewollt komödiantischer hatte ich das Gefühl. Also gerade durch diesen sexuellen Aspekt hatte ich das Gefühl, dass die sich mehr auf die Pointenebene eingelassen hat. Und das hier ist tatsächlich eigentlich gar keine Komödie im klassischen Sinne, sondern das ist einfach durch diese positive Atmosphäre, die da im ersten Teil verbreitet wird, kriegt das eine Leichtigkeit, die was Humoristisches hat. Da habe ich bei Dying for Sex hatte ich viel häufiger das Gefühl, dass sie auch in ihrem in ihrer Art chaotisch zu sein viel mehr auf so Lacher aus ja, war, dass sie es nicht auf Lachen aus, sondern eher auf so eine positive Grundstimmung.
Aber bei Dying for Sex, das macht ja dann auch in den letzten 2-3 Folgen eine unglaubliche Wandlung.
Genau, macht auch eine Wandlung durch.
Durch die also wirklich mit zum Anrührendsten gehört, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Irgendwie sind diese Dramen, ist natürlich ein Klassiker des Films und auch des Serienfernsehens, so dieses, wo es halt um Menschen geht, mit deren Leben wahrscheinlich vielleicht zu Ende geht und was sie daraus machen, ist natürlich etwas, was uns auch zutiefst erstmal anrührt von der Grundgeschichte, was aber natürlich auch schon so oft gemacht wurde, dass es, glaube ich, gar nicht so leicht ist, so eine Geschichte zu erzählen heutzutage. Nee. Gut, dich hat es nicht gekriegt, mich hat es einigermaßen gekriegt. Wir wollen... weil wir ja jetzt durch den Termin, den wir ausgelassen haben im Juli, noch über so ein paar Sachen sprechen, die in den letzten Wochen gestartet sind. Ein paar haben wir vielleicht beide nicht gesehen. Du wolltest gerne über Rembetis die Geisterjäger sprechen, eine Serie, die in der ZDF-Mediathek seit 25. Juli läuft. Ja, eine dieser ZDF-Neo-Originals-Komödien, die wir ja hier so schätzen, in Anführungszeichen. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Folge davon zu sehen.
Naja.
Jan, warum wolltest du was hat dich an Rembetis, die Geisterjäger bei ZDF-Neo oder der ZDF-Mediathek interessiert?
Dass sie die hochvernachlässigte Gruppe der griechischen Nachkommen der damals Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen genannten Gruppe griechischer Immigranten behandelt, und zwar aus griechischer Sicht. Dieser Yasin Chala, der das produziert, der ist halt der Showrunner, ist der Hauptdarsteller, das ist teilweise geschrieben und so weiter. Der hat quasi seine eigene Bubble hat er zum Gegenstand einer Seriengroteske, so einer Horrorgroteske gemacht. Und da dachte ich, das ist eigentlich ganz interessant, darüber zu reden, weil es gibt natürlich ein paar Leute, die halt irgendwie aus diesem Kulturkreis kommen. Also ich meine insbesondere das Akropolis in der Lindenstraße oder sowas, das von der ersten bis zur letzten Folge eine Rolle gespielt hat. Aber das war es auch schon fast. Also so ansonsten kommt griechische Kultur in der deutschen Fiktion sehr, sehr verglichen mit den anderen Kulturen, also mit der türkischen, mit der italienischen und so weiter, die damals, auch selbst der portugiesischen, kommt die relativ wenig vor.
Stimmt, ja.
Und das fand ich interessant, bin jetzt aber am Ende ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil diese Serie ist eine Vollkatastrophe.
Ja, es ist so ein bisschen so eine Ghostbusters-Parodie, also ich muss auch sagen, das ist mal wieder schön gedacht. Ich habe auch das Presseheft dazu gelesen, wo ganz viel über griechisches Erbe, also der Typ hat ja irgendwie seinen Bruder, seine Schwester, seine Freunde besetzt und so weiter in dieser griechischen, die betreiben natürlich auch eine Gaststätte und sind aber nebenbei Geisterjäger. Also wenn du das Presseheft liest, denkst du, ja, da steckt ja ganz viel interessantes kulturelles Erbe und ja, und wie sind wir Griechen, wie ist eigentlich unser Humor und das, oder auch jetzt hier, und wir Deutsch-Griechen in der zweiten, dritten Generation. Aber wenn du dann das Ergebnis siehst, ist es einfach mal wieder schlechte Comedy. Ne?
Einfach schlechte Comedy. Also es ist tatsächlich so, ich würde das jetzt eigentlich auch als klischeehaft bezeichnen, aber da kann ich wieder zu meinem Eingang.
Wer bin ich
darüber zu urteilen, wie Menschen, die irgendwie Nachfahren griechischer Einwanderer und Einwandererinnen sind, ihre eigene Kultur hier, ihre eigene Subkultur darstellen. Wer bin ich darüber zu urteilen? Sowas, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie klischeehaft das ist. Es ist aber einfach nicht witzig.
Ja.
Und es ist auch wirklich einfach nicht witzig, dass Leute irgendwie die ganze Zeit irgendwie ihre Augen aufreißen, wenn irgendwas passiert. Es ist so ein Glubschaugenhumor wie bei Didi Hallervorden in den 70ern. So. Das ist einfach alter, ganz, ganz alter Humor. Und was die Klischees darin zu suchen haben, das nehme ich mir nicht heraus zu beurteilen, aber es ist einfach eine wirklich nicht witzige Serie.
Ja, es ist schlecht geschrieben, es ist schlecht gespielt. Es ist teilweise, gut, die Geistereffekte sind natürlich billig, weil sie kein Geld da hatten.
Ja.
Es ist in der Optik teilweise sogar bisschen ambitioniert, aber ich frage mich ja ehrlich gesagt immer wieder, wir hatten jetzt das Thema ein paar Jahre oder Monate nicht, wer schaut denn bei ZDF Neo auf diese Produktion drauf? Wer sucht die aus? Ja. Es kann nicht sein, dass es so, dass so viel, wir hatten ja neulich über 90s, was auch ähnlich schwach war, da muss irgendwie ein bisschen besseres Qualitätsmanagement, selbst wenn diese Serien nicht viel kosten. Leute, es gibt doch überall gute Ideen und ja. Leute, die ne, also ich meine, sowas wie Discounter hat ja auch nicht viel gekostet und war originell und einzigartig.
Ja, aber
und
da so. Müssten wir, also wer weiß, ob wir da nicht an, auch wir beiden an unserem Qualitätsmanagement arbeiten müssen, weil ich weiß, weil von Night ist, dass es in der Süddeutschen besprochen worden ist, da gut weggekommen.
Ja, so, weil wir sind es halt, Münchner Serie ist.
Ja, aber selbst als Münchner, also so normalerweise sind da Leute, die jetzt nicht so, so lokalpatriotisch übersteuern, können ja auch eine sehr, sehr kritische Haltung zu ihrem eigenen Lebensmittelpunkt ja. haben. So. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob wir da die richtigen Ansprechpartner sind, darüber zu urteilen, was tatsächlich gut und was schlecht ist, aber es ist halt, es zieht sich durch meine Kritiken durch, dass ich vieles von ZDF Neo einfach nicht mag und dass es nicht meinen Humor trifft und dass ich ihn nicht verstehe und dass ich ihn also aus meiner semi-professionellen Kritikerperspektive halt auch einfach als so unvollständig und unausgegoren betrachte, aber who knows, vielleicht irren wir uns einfach permanent und ihr müsst einfach dringend diesen Podcast abbestellen, weil es einfach, wir bringen es halt nicht.
Und trotzdem haben die natürlich auch schon ein paar tolle Sachen gemacht.
Total.
Wie zum Beispiel diese Kinder- und Jugendtherapie-Serie von Caroline Link,
genau.
So, die wirklich ganz großartig war. Kommen wir zu zwei Formaten, über die ich unbedingt nochmal sprechen wollte.
Die ich aber nicht gesehen habe.
Das eine, die du gar nicht gesehen hast. Ne? Sozusagen mein Jugoslawien oder Serbien oder was auch immer Balkan-Special. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek seit 5. Juli, lief auch als Dokumentarfilm, damals einen ganz großartigen Film, der heißt Das Srebrenica-Tape. Und ein paar Wochen später, nämlich am 24.07., seit dieser Zeit gibt es in der Arte-Mediathek noch eine fiktionale Serie, die ich auch sehr empfehlenswert finde, die in Serbien beheimatet ist und auch aus Serbien kommt, das Attentat Geheimoperation Belgrad. Aber ich würde erstmal gerne über das Srebrenica-Tape was sagen. Wir haben nicht nur 50 Jahre der Weiße Hai in diesem Sommer, sondern wir haben auch 30 Jahre Jubiläum und das ist sehr viel trauriger und sehr viel bedeutender, wenn man so will, den Völkermord von Srebrenica. Damals sind innerhalb weniger Tage in diesem Ort in Bosnien 8000 vorwiegend muslimische Männer am Genozid zum Opfer gefallen. Die Blauhelm-Soldaten, die da leicht bewaffnet in der Gegend waren, die Älteren werden sich erinnern, haben da keine gute Figur abgegeben, konnten das nicht verhindern. Das ist politische, historische Realität. Aber dieser Film nähert sich diesem Völkermord auf eine ganz interessante Art und Weise. Und zwar stellt er eine Frau im Mittelpunkt, Alisa, die ist so 39 oder 40, als der Film erzählt wurde. Und ihre Mutter ist Serbin, ihr Vater war Bosnier und die lebt heute in den USA. Und sie kehrt mit einer italienischen Filmemacherin und ihrer eigenen Tochter, die so 10, 11, 12 ist, zurück in die Gegend, wo sie herkommt. Und wird bei so einer Spurensuche nach ihrem Vater begleitet. Und ihr Vater war ein Bosnier, der eben dann in Srebrenica gelebt hat. Und seine Tochter wurde praktisch in Sicherheit gebracht. Und er war so ein Amateurfilmer und hat ihr immer Videobotschaften geschickt und hat dieses Leben da kurz vor dem Völkermord gefilmt. Und das ist total anrührend, weil diese Tochter heute sozusagen auf Spurensuche sich dahin begibt und Leute trifft, die praktisch damals teilweise da gelebt haben, noch leben, und man redet immer so ein bisschen um das Thema herum und ist doch tief bewegt, weil man letztendlich ja Zeuge von einer unfassbaren Ereignis wird.
Und ohne, der Vater ist in Srebrenica ums Leben gekommen.
Ja, das erfährst du aber erstmal nicht. Okay. Also irgendwann gibt es dann die Szene, die wusste auch ganz lange nicht, was ist eigentlich aus meinem Vater geworden. Ja, also die wurde schon, war schon erwachsen, als dann irgendwann die sterblichen Überreste oder so gefunden wurde. Und sie besuchte auch sein Grab, wohl das erste Mal. Aber das Faszinierende an dem Film ist praktisch, dass diese Jugo-Amerikanerin sozusagen dahin fährt, die ihre alten Verwandten wieder trifft, Freunde des Vaters und sich auf diese Spurensuche begibt. Und du bei allen Gesprächspartnern, die in diesem Film drin sind, das ist sehr authentisch gefilmt, es ist wie so, die reist da rum und irgendwie eine Kamera ist wie so ein Mäuschen noch dabei, merkst du, spürst du diese unglaublich große Schwierigkeit, überhaupt über das zu reden, dass auf einmal dein Nachbar, mit dem du eben noch gefeiert hast, auf einmal zum Schlechter geworden ist und deine Familie vielleicht abgemurkst hat und so. Und das habe ich selten so intensiv gesehen wie in diesem Film. Den sollte man sich unbedingt angucken. Ist einer der besten Dokumentarfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und wer dann noch etwas tiefer eintauchen will in die sozusagen Geschichte der 90er Jahre, wie das mit Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, Serbien, der Aufarbeitung dieser Kriege und dieser Gräueltaten weitergegangen ist, dem empfehle ich noch die auch sehr gut gemachte fiktionale Serie Das Attentat, Geheimoperation Belgrad. Da geht es nämlich um Zoran Dindic, der ja 2001 Ministerpräsident von Serbien wurde und zwei Jahre später ermordet wurde. Und das ist so eine Polit-Thriller-Serie, eine klassische Polit-Thriller-Serie, die versucht anhand eines Figurenensembles, dazu gehören Politiker, Polizisten, JournalistInnen, versucht diesen Mord und diese Verschwörung aufzuklären. Ist eine sehr solide, gut gemachte, spannende Polit-Serie, in der man ganz viel über Serbien oder Ex-Jugoslawien erfährt, aus der Sicht von den Leuten selbst.
Ja, und wahrscheinlich auch erklärt, wie Serbien dazu werden konnte, was es jetzt ist, weil es ja wieder auf dem Weg in eine Diktatur ist gerade.
Ja, also man erfährt viel über die Machenschaften, verdeckte Mächte im Staat und so weiter. Und es geht aber auch wirklich um diese Auseinandersetzung mit dem Europäischen Gerichtshof, mit dem Rest von Europa. In der Serie gibt es sogar eine Szene, ich glaube in der letzten Folge, da sieht man erstmals Gerhard Schröder, der von einem Schauspieler verkörpert wird, weil der war damals Bundeskanzler, fand ich als Deutscher natürlich ganz witzig. Ich fand das eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Es ist relativ lang, man muss sich darauf einlassen. Ruhiger Erzählfluss, erinnert an so wirklich an so alte Costa Gavras-artige, sehr solide und genau beobachtete Polit-Thriller. Also ist gut gespielt, gut erzählt. Finde ich, wenn man sich, wie gesagt, auf diesen ruhigen Erzählfluss einlassen kann, dann ist das wirklich eine Serie, die das Entdecken lohnt.
Gibt es als Umu oder nur übersetzt?
Ich glaube, es ist Omo, ja. Okay. Also ich habe es, glaube ich, in Omo gesehen mit Untertiteln. Kommen wir ganz zum Schluss noch auf eine Serie, wo wir auch mal überlegt hatten, die zum größeren Thema zu machen, aber von der wir beide, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht waren.
Ja.
Und zwar die Serie Washington Black, die seit 23. Juli bei Disney läuft. Meine Überschrift von dem Text, den ich darüber geschrieben habe, war »In 80 Tagen um die rassistische Welt«. Weil für mich so zwei Genres da drin stecken. Einmal so dieses Rassismus-Thema und dann aber so klassisches Abenteuer-Feeling irgendwie. Beruht ja auf einem Booker Prize-nominierten Roman von einer schwarzen kanadischen Schriftstellerin, Essie Adjutschen, ich habe mir extra aufgeschrieben, wie es ausgesprochen wird, Adjutschen. Ja, Jan, worum geht's da? Ich soll sagen, worum es geht.
Ja, ich habe zu wenig gesehen davon.
Du hast zu viel gesehen. Also es geht um einen Jungen, um einen schwarzen Jungen, der wohl in der Karibik aufwächst, der sich als hochtalentierter Erfinder und als großer Geist irgendwie entpuppt und von so einem englischsprachigen, also von einem Weißen unter die Fittiche genommen wird, der sozusagen das Talent erkennt und dann gibt es da aber irgendwie einen Todesfall und der muss fliehen nach Kanada. Und ja, wir erleben praktisch so eine Abenteuerreise, weil irgendwelche Häscher hinter dem her sind. Es gibt da fantastische, also wirklich so Jules Verne-artige also Flugmaschinen und Erfindungen, die es damals wohl eher noch nicht gab. Ja, es ist wirklich so eine Mischung aus Abenteuerserie, fantastischer Serie und gleichzeitig geht es da immer wieder um das Verhältnis zwischen Weißen und Schwarzen, um Rassismus und auch teilweise um so ja wohlmeinenden Rassismus. Und das arbeitet wohl dieser Roman, dieser Booker Prize nominierte Roman sehr gut auf. Ich fand es auch sehr interessant vom Genremix. Aber uns hat die Serie trotz der recht üppigen Optik irgendwie kalt gelassen. Ne?
Ja, ich habe auch, also genau, weil dieser Aspekt halt in dem Roman wohl eine größere Rolle spielt, des Rassismus, und hier haben sie den praktisch, also nicht ausgespart. Es spielt schon immer so eine unterschwellige Rolle, aber so richtig problematisiert wird es nicht. Und es verliert sich so ein bisschen in diesem Abenteuergestus, den diese Serie einnehmen möchte. Und das halt auch, glaube ich, ganz gut macht. Das ist schon ganz unterhaltsam, ist ganz funkensprühend so. Mit diesen ganzen Erfindungen und so weiter. Also ich habe dann wirklich sehr schnell angefangen vorzuscrollen und versucht, die Aspekte zu finden, die mich daran viel mehr interessieren, nämlich dieser Rassismus-Aspekt, und den man ja auch gerne humoristisch verarbeiten darf. Das ist ja überhaupt nicht illegitim, dass man so die Abgründe des Menschlichen mit Humor verabreicht, aber das war mir hier viel zu oberflächlich. Und ich habe dann auch zwischendurch angefangen, andere Kritiken zu lesen. Und die kommen alle zum selben Punkt. Also das ist halt einfach wirklich ein ambitioniertes Projekt, das sich im Wohlgefallen aufgelöst hat. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert.
Sterling K. Brown, den wir als sehr überzeugenden Paradise-Hauptdarsteller hier vor ein paar Monaten hatten, war eine Serie, die ja durchaus viel Furore gemacht hat, die auch, glaube ich, vielen Leuten sehr gut gefallen hat. Ist hier so einer der Macher, also er spielt auch eine der Rollen, der größeren Rollen, ist, glaube ich, so ein bisschen, weiß nicht, ob er Showrunner ist, aber auf jeden Fall Produzent. Ja, ist irgendwie so ein bisschen missraten, diese Adaption. Ne? Erinnert so ein bisschen an so Spielbergsche Abenteuerfilme der 80er Jahre irgendwie, ohne deren Qualität zu erreichen. Es geht, glaube ich, in diesem Buch so ein bisschen um die Frage, ich habe ein bisschen über das Buch gelesen, ob man sich von einer Sklavenidentität, also wenn man mal Sklave war, jemals befreien kann.
Ja.
Oder ob das immer in einem drinsteckt. Also das ist, glaube ich, ich finde es richtig schade, weil ich glaube, in dieser Serie hätte sehr, sehr viel mehr gesteckt als das.
Kann
was
sein,
man,
ja. Für sowas, solche Fragen würde ich mir dann auch 12 Years a Slave oder sowas anschauen.
Genau.
Ne? Die da tiefer diven und so. Weiß ich nicht. Ist dann vielleicht auch einfach, das ist Disney, oder ich habe es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Was war das nochmal?
Es läuft bei Disney.
Disney, genau. Ja. Es ist halt Disney. Disney ist halt so. Die wollen halt, verweigern sich nicht komplett der Realität, aber sie wollen die Realität wirklich immer sehr, sehr bunt und schön
verpacken. Aber Deutsches Haus lief auch bei Disney.
Genau. Es gibt halt immer wieder Ausnahmen und sowas. Deutsches Haus ist aber auch echt nicht gut gelaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich glaube, Disney war der falsche Sender für Deutschland.
Genau, war der falsche Sender dafür. Das hätte eher irgendwie so in der ARD laufen können.
Das hätte bei ARD oder ZDF eine große Welle gemacht, ja.
Also von daher, so ist es vielleicht auch einfach so Genre und portalgerecht sowas. Ne? Deswegen darf man es auch nicht überbewerten. Das ist halt abermals einfach nichts für mich.
Ja. Aber man möchte jetzt auch nicht sagen, dass Disney nie ungewöhnliche Stoffe anpackt, weil The Bear, was ja ein Riesenerfolg wurde, ist auch ein Disney-Projekt.
Ja, habe ich aber auch. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, glaube ich, die von Anfang an mit The Bear gefremdelt haben. Ich bin da nie.
Ja, aber es ist doch ein innovatives Format und auch, ich bin ja in Teilen großer Fan. Ja, das war's mit unserer großen Reise um die Welt, mit unserer ja doch recht üppigen Folge von den Themen her. Auch eine noch, der Fernsehpodcast kommt zurück am Freitag, dem 15. August. Stand jetzt wahrscheinlich mit einem Gast und einer Sonderfolge. Am besten ihr abonniert den Podcast, dann werdet ihr, das kennt ihr ja, automatisch informiert in eurem Podcast-Player, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Wir bitten euch an dieser Stelle natürlich wieder, kommentiert und bewertet uns bei euren Podcast-Plattformen. Das ist wichtig für unsere Zukunft. Je mehr Kommentare dort stehen, je mehr Bewertungen, desto weiter werden wir nach oben bei diesen Suchalgorithmen gespült, desto schneller findet man unseren Podcast überhaupt. Also das, deswegen sind diese Kommentare von euch so wichtig in euren Abspielstationen. Wir freuen uns außerdem über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Ihr findet uns bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, vielleicht heute mit einem Original Jaws-Motiv von einem Foto, von ein paar Fotos, die wir heute gemacht haben. Und ja, das war's für heute. Der Sommer, in dem wir uns immer noch befinden am 1. August, ist ja nicht wirklich sichtbar. Auch wenn wir beim letzten Mal haben wir hier noch einen Ventilator aufgestellt, der uns dann so ein bisschen fiese Windgeräusche in unsere Mikros gezaubert hat, die ich dann mit großem Aufwand weggemischt, versucht habe wegzumischen. Ja, jetzt seit ein paar Wochen, ich bin aus dem Urlaub zurück, dein Urlaub liegt schon ein bisschen länger zurück, fühlt sich irgendwie so an, als hätten wir eigentlich schon Oktober, ne?
Ja, hat ein spitzen Drehbuch der Sommer, aber es ist echt mies umgesetzt, muss man sagen.
Hatten wir ja heute auch ein paar, paar Mal, dass mehr Größe in den Serienideen steckte, als dann letztendlich bei rausgekommen ist.
Ja.
Jan, ich danke dir für die sehr angeregte Diskussion heute und wir freuen uns auf unsere nächste Folge.
Ja.
Macht's gut.
Bis dahin. Tschö.
Och, eine noch. Der Fernsehpodcast.